Liebe Geschwister, ich bringe euch zunächst herzliche Grüße, einmal aus meiner Heimat, Heimatgemeinde Hammerbrücke im Vogtland. Das liegt immerhin auch 700 Meter hoch und ein bisschen nordöstlich von hier. Des Weiteren bringe ich euch Grüße von den Geschwistern aus Wermelskirchen. Die haben nämlich jetzt auch Konferenz und die haben mich dazu verdonnert, also gestern Abend den Konferenzeinleitungsvortrag zu halten. Und dann habe ich mich kurzerhand danach aus dem Staub gemacht, um hier bei euch zu sein. Die Terminplanung, also das ist manchmal ein bisschen chaotisch bei mir, aber der Herr gibt auch Gnade. Und noch eine dritte Vorbemerkung. Ich muss euch seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Das Thema ist nicht so ganz gemütlich, was ihr euch letztlich auch gewählt habt für diese Tage. Und weil wir auch von manchen negativen Dingen sprechen müssen, habe ich mir vorgenommen, noch ein anderes Thema jetzt als Start vorzuschalten. Ich möchte euch einfach etwas weitergeben von unserem Gott. Wir werden über den Gegner oder Gegenspieler, möchte ich gar nicht sagen. Denn der Satan ist kein gleichwertiger Gegner Gottes, niemals. Er kann ihn mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Wir werden über den Bösen viel zu reden haben in diesen Tagen. Und deswegen möchte ich jetzt mal über den reden, von dem der Herr Jesus gesagt hat, nur einer ist der Gute. Das ist Gott. Ich denke, das wäre eine würdige Einleitung zu dem ganzen Thema. Ich habe es so genannt, Gottes Offenbarung und Gottes Furcht. Und ich möchte euch einfach einen Eindruck vermitteln von dem, was die Schrift sagt. Stellt euch vor, und ich möchte mal ganz auf unserer Ebene ganz einfach anfangen, wenn diese Welt und alles, was sie enthält, wenn diese Galaxis, von der unser Sonnensystem nur ein winziges Teilchen ist, wenn die unendlichen Weiten des Alls wirklich von Gott geschaffen wurden, dann haben Menschen keine Chance, diesem Gott jemals zu begegnen. Natürliche Menschen werden niemals in der Lage sein, etwas über diesen Gott zu wissen. Alle Gedanken, die sich selbst die klügsten Philosophen über Gott gemacht haben, das wären dann nur Ausflüsse ihrer Fantasie und könnten nichts, nicht das Geringste, mit der Wirklichkeit zu tun haben. Ein Mensch kann aus sich selbst heraus nichts, überhaupt nichts über Gott wissen. Das geht prinzipiell nicht. Wisst ihr, Gott ist ja kein Gegenstand, den ich in die Hand nehmen und erforschen könnte. Er ist auch kein Himmelskörper, dessen Strahlen man vielleicht spektroskopisch untersuchen könnte. Er ist natürlich auch kein Mensch. Das heißt, Menschen an sich werden ihn nie verstehen können. Das hatte selbst schon im Alten Testament der Wahrsager Bileam erkannt, eine durchaus negative Figur. Als er zum König Balak, der ihn geholt hatte, Israel zu verfluchen, als er da sagte, das steht 4. Mose 23, Vers 19, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun, geredet haben und es nicht aufrecht halten? Dem Propheten Hosea sagte Gott, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. Und der Prophet Jesaja hat uns dieses Wort Gottes weitergegeben, Jesaja 55, Vers 9. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Liebe Geschwister, das sollte uns klar sein, Gott ist in keiner Hinsicht mit uns vergleichbar. Er steht derartig weit über uns, dass es nicht einmal theoretisch denkbar wäre, zu ihm zu gelangen. Und er ist so unendlich mächtig, ja sogar gefährlich für uns, dass wir es nicht wagen könnten, ihm unter die Augen zu kommen. Die bloße Erscheinung von ihm, seiner Gegenwart, die müsste uns vernichten. Schaut mal, wir, die nicht mal ein paar Minuten mit ungeschütztem Auge in die Sonne sehen können, wir könnten seinen Anblick nicht ertragen. Das vergessen wir so oft. Denn wir haben uns so sehr an seine gnädige Offenbarung, an seine Liebe und an seine Güte gewöhnt. Aber die Schrift sagt, Hebräer 12, Vers 29, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich möchte uns heute Nachmittag deutlich machen, weshalb wir dennoch etwas wissen können über Gott. Zweitens möchte ich zeigen, wie der Allmächtige sich offenbart. Und drittens möchte ich zeigen, was das für Konsequenzen hat für uns. Ich möchte uns die Konsequenzen gern vor Augen malen. Erstens, wir kennen Gott trotzdem, obwohl Gott so unnahbar ist eigentlich. Wir kennen Gott, weil er sich offenbart hat. Und ich habe mal einige Sätze dazu aufgeschrieben. Keine Angst, wenn ihr denkt, das ist jetzt zu theoretisch. Es wird noch praktischer, als euch lieb ist. Aber wir müssen auch mal, denke ich, gewisse Grundlagen auch unseres Denkens und Verstehens begreifen. Das kann uns helfen, mit manchen Dingen weiterzukommen. Eigentlich ist es so, Gott muss dem menschlichen Zugriff grundsätzlich und auch tatsächlich entzogen sein. Sonst wäre er kein Gott. Versteht ihr, wenn ich zu Gott hin könnte, wenn ich mich in eine Rakete setzen könnte und zu Gott hinfliegen könnte, ihn untersuchen könnte, da wäre Gott nicht mehr Gott, da wäre er ein Ding unter mir. Zwar ein sehr mächtiges, aber er wäre nicht mehr über mir, der mich bestimmt, dann würde ich ihn untersuchen. Er wäre ein dem Menschen gleichgestaltetes Wesen. Grundsätzlich wird von Gott gesagt, dass er allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt. Und dass keiner der Menschen ihn gesehen hat, noch sehen kann. Grundsätzlich. So 1. Timotheus 6, Vers 16. Und grundsätzlich kann auch niemand was von Gott wissen. Ich erlebe das manchmal auch in Gesprächen mit Leuten, mit Fremden oder manchmal auch mit solchen, die sich Christen nennen. Und man merkt das dann, die haben die abenteuerlichsten Vorstellungen von Gott. Und die denken, Gott muss genauso sein, wie die sich das vorstellen. Da kommt manchmal der reinste Schwachsinn raus. Und die sagen, Gott muss doch das und das machen. Täusch dich nicht, wenn Gott Gott ist, dann ist er anders, als du denkst. Dann ist er so, wie er will. Ob dir das passt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Gott ist Gott. Kein Mensch kann Gott sehen und am Leben bleiben. Und außerdem, es gibt noch eine zweite Sache, haben die Menschen durch ihre Sünde sich selbst den Weg zu Gott verbaut. Und aus diesem Grund sind sie für Gott tot. Es gibt also zwei Sperren sozusagen von unserer Seite aus zu Gott. Die erste Sperre ist die grundsätzliche, dass Gott sagt, niemand kann heran. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. Die zweite Sperre, die praktisch durch unsere eigene Schuld dazugekommen ist, ist eben die Sünde. Sie versperrt uns den Weg zu Gott. Gott sei Dank, dabei ist es nicht geblieben. Zweitens, Gott ist nicht stumm und unnahbar geblieben. Er hat sich dem Menschen zu erkennen gegeben, und zwar auf eine Weise, ich möchte es mal sagen, die der natürliche Mensch verstehen und auch wahrnehmen kann. Das heißt zunächst, alles, was Menschen über Gott wissen, das haben sie von Gott selber bekommen. Das hat dieser Gott ihnen geoffenbart, sonst wüssten sie gar nichts von ihm. Gott kann also nur dann erkannt werden, wenn er sich selbst zu erkennen gibt. aber, und ich sage es mal so wie Paulus, ich rede menschlich, wegen der Schwachheit unseres Fleisches. Gott musste bei dieser Offenbarung sozusagen zwei Bedingungen erfüllen. Bedingungen jetzt in Anführungsstriche gesetzt. Bedingung 1, Gott musste sich dem Menschen, also wenn er sich schon offenbart, er musste sich dem Menschen so offenbaren, dass der Mensch das auch ertragen kann. Versteht ihr, was nützt mir denn eine menschliche, was nützt mir denn eine Offenbarung Gottes, die mich sofort vernichten würde? Da hätte ich gar nichts davon. Das heißt, Gott muss sich so offenbaren und hat das immer so gemacht, dass der Mensch diese Offenbarung überhaupt ertragen kann, ohne sterben zu müssen. Und das Zweite, die zweite Bedingung, in Anführungsstriche, die Gott aber auch erfüllt hat, er muss sich so offenbaren, dass der Mensch ihn auch verstehen kann. Was nützt mir denn eine Offenbarung Gottes in irgendwelchen abstrakten mathematischen Formeln? Vielleicht gibt es ein oder zwei hier, die das verstehen könnten, aber die Masse nicht. Gott muss sich also offenbaren, erstens in einer Weise, die ich ertragen kann, und zweitens in einer Weise, die ich verstehen kann. Das ist ganz wichtig. Es könnte ja sein, dass Gott hätte sich geoffenbart in irgendeiner himmlischen Sprache, die kein Mensch versteht. Da hätten wir nichts davon. Gott hat normale menschliche Sprachen gewählt. Also zum Beispiel im Alten Testament Hebräisch und dann Aramäisch dazu und auch Griechisch im Neuen Testament. Also, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, kann ein Mensch Göttliches erkennen. Aber er muss es noch nicht anerkennen. Er kann merken, das ist Gott, aber er muss noch nicht sagen, diesen Gott bete ich an. Denn bis jetzt wäre sozusagen nur von Gottes Seite aus die grundsätzliche Schranke überwunden, also dass er also seine Herrlichkeit so weit zurücknimmt und mich also, dass ich ihn erkennen kann und das auch ertragen kann. Es gibt zwar so eine natürliche Gotteserkenntnis, die geht aber nicht sehr weit. Die geht also bloß so weit, dass man also erkennen kann, es gibt einen Gott und es könnte so weit gehen, dieser Gott, oder ich bin schuldig vor diesem Gott. Weiter geht's nicht. Den Weg der Erlösung erkennt man so nicht. Eine dritte Aussage will ich wagen. Wirkliche Gotteserkenntnis ist nur dann möglich, sozusagen, wenn Gott die Schranke der Sünde auch durchbricht und mit dem Menschen persönlich Kontakt aufnimmt. Wenn diese Verbindung zu Gott fehlt, dann bleibt alles Denken und Reden über Gott auch im Allgemeinen und Theoretischen stecken. Alles bleibt unkonkret, ungenau, wenn Gott nicht selbst in persönliche Verbindung zu dem Menschen tritt. Die Bibel sagt, dass dieser Kontakt auf zweierlei Weise hergestellt wird. Durch direkte Gottesbegegnung, so war es hauptsächlich im Alten Testament. Ja, Gott ist Menschen direkt begegnet. Sie haben ihn gesehen, freilich in einer Form, die sie ertragen konnten, aber die war schlimm genug. Ich werde euch noch manches vorführen nachher. Oder die Gottesbegegnung erfahren wir durch den Heiligen Geist. Also durch den Heiligen Geist so hauptsächlich im Neuen Testament. Es gibt aber Überschneidungen. Es gibt also auch im Neuen Testament noch direkte Gottesbegegnungen, aber weniger. Hauptsächlich im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wirkt aber auch schon im Alten Testament. Aber entsprechend weniger. Oder bei Einzelnen nur. Viertens, das ist der wichtigste Punkt hier. Am tiefsten und klarsten hat Gott sich in der Fülle der Zeit in absoluter Einmaligkeit in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart. Und durch ihn ist jetzt allen Menschen die Möglichkeit zur Begegnung mit Gott gegeben. Und alle anderen Offenbarungen Gottes, die es gibt, sie haben in Christus ihren Bezugspunkt und sind nur von ihm her zu verstehen. Ich denke, das leuchtet uns ein. Das ist das, was wir glauben, das ist das, was wir predigen. So evangelisieren wir. Auf ihn kommt es an. Übrigens, er ist auch wie ein Mensch erschienen. Er hatte mit Sicherheit keinen Heiligenschein, wie das manchmal auf Bildern dargestellt wird. Johannes schreibt zwar, dass sie seine Herrlichkeit gesehen haben, aber das war noch nicht die Majestät. Als Johannes das dann sah, wie herrlich sein Herr wirklich war, da fiel er zu seinen Füßen wie tot. Auf der Erde war er das noch nicht. Ja, da merken wir, auch diese Offenbarung Gottes passt sich sozusagen unseren Bedingungen an, damit wir überhaupt ran können an ihn. Die Menschen konnten ihn verstehen, sie konnten ihn ertragen und sie, wenn sie wollten, konnten sie an ihn glauben, aber sie mussten das nicht, er zwang sie nicht dazu. Bei uns ist es genauso. So, jetzt muss ich noch einen Schritt weiter gehen und das ist zunächst mal ein bisschen theoretisch, aber keine Angst, es kommt bald anders. Woher wissen wir denn jetzt was über Christus? Und da gibt es also im sogenannten christlichen Abendland eine Menge von auch ziemlich idiotischen Vorstellungen. Wisst ihr? Und das ist der fünfte Punkt hier bei mir. Einen Zugang zu Christus und seinen Worten haben wir nur durch die Worte und Schriften der Apostel. Es gibt keinen anderen Zugang. Ich will es mal anders sagen. Oder am besten mit einem kleinen Beispiel, da hört er besser zu. Ich war auf irgendeiner Tagung eingeladen in Ostdeutschland, im Osterzgebirge Schmiedeberg. Da waren die Baptisten dabei und einige andere Prediger. Und die wollten da irgend so ein Glaubensbekenntnis verfassen, die Baptisten. Und wir waren dabei. Und da ging es unter anderem auch um die Stellung zur Bibel, Stellung zur Schrift. Und ich war natürlich in dieser Gruppe drin, wo es um die Bibel ging. Und da erzählten die da irgendwas oder hatten da irgendwas aufgeschrieben. Ich sagte, also Leute, warum fehlen hier die wesentlichsten Bibelstellen? Also 2. Timotheus 3, Vers 16 zum Beispiel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das haben die einfach weggelassen. Das hielten sie wahrscheinlich gar nicht für nötig. Oder im 2. Petrusbrief. Da die heiligen Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. In der Pause spricht mich einer der Prediger an. Er sagte, Karl-Heinz, sag mal, was ist denn eigentlich los? Ihr glaubt doch nicht an die Bibel. Warum reitet ihr so auf der Bibelfrage herum? Ihr glaubt doch nicht an die Bibel, ihr glaubt doch an Jesus, oder? Ich bin dem Herrn heute noch dankbar, dass er mir, also ich kann es nicht anders sagen, durch seinen Geist eine Antwort gegeben hat. Ich habe gesagt, weißt du, natürlich glauben wir an Jesus, aber wir glauben nur an den Jesus der Bibel. Versteht ihr, ich glaube doch nicht an den Jesus eines Jesus-Romans. Ich glaube auch nicht an den Jesus eines Jesus-Films. Ich glaube nicht an den Jesus, den jemand in einer Vision gesehen hat und so einen Schwachsinn. Ich glaube nur und ausschließlich an den Jesus, von dem Matthäus geschrieben hat, Markus, Lukas, Johannes, von dem Paulus spricht, von dem die Propheten im Alten Testament sprechen. An diesen Jesus glaube ich, von dem die ganze Bibel voll ist und an keinen anderen. Ich hoffe, ihr macht es mir gleich. Aber liebe Geschwister, das ist das Problem. Die Worte Jesu, die wir haben, sind immer gleichzeitig Worte der Apostel. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. Denn die Worte Jesus hat uns der Apostel Matthäus aufgeschrieben, zum Beispiel. Oder der Apostel Johannes. Oder der Apostelschüler Markus. Oder Lukas. Ja? Also alle Worte Jesu sind gleichzeitig immer Worte der Apostel. Und ich glaube, ein Grund dafür, warum der Herr Jesus gesagt hat, einerseits, ich bin das Licht der Welt, und andererseits, ihr seid das Licht der Welt. Und da meinte er, seine Jünger, liegt an dieser Sache begründet. Wir können nur an den richtigen Jesus glauben, wenn wir die Schrift haben. Ohne die Schrift haben wir keinen Zugang zu diesem Herrn, der uns rettet. Sechstens, ich nehme an, es ist euch klar, also wie die Schrift entstand. Paulus hat seine Briefe geschrieben und dann die Evangelien sind geschrieben worden und so weiter. Aber zunächst waren das ja einzelne Schriften. Paulus hat zum Beispiel mehrere Briefe nach Korinth geschrieben, 4 Stück insgesamt. 2 davon sind uns bewahrt geblieben, die anderen hätten die sich schon hinter den Spiegel gesteckt. Die Korinther und Gottes Geist hat es nicht für nötig befunden. Oder Galaterbrief, der kursierte bei den galatischen Christen. Woher haben denn die Christen in Rom was gewusst vom Korintherbrief? Versteht ihr, das musste also auch weiter gereicht werden, diese Briefe. Man hat sie abgeschrieben und man hat sie gesammelt. Und nun schreibt Paulus zum Beispiel im 1. oder 2. Thessalonischer Brief, irgendwo am Schluss, könnt ihr mal gucken, da gab es schon Leute, die Briefe von Paulus gefälscht haben. Das heißt, die Gemeinde Jesu hatte eine schwierige Aufgabe von Anfang an, die inspirierten Schriften zu unterscheiden von denen, die nicht inspiriert waren. Und die zu sammeln. Und das ist der Prozess, man nennt das, man hat diese Schriften dem Kanon beigefügt. Kanon heißt Richtschnur oder Maßstab. Also der Maßstab der inspirierten Schriften, der musste feststehen. Es gab in dem 2. Jahrhundert oder so Irrlehrer, die haben zum Beispiel manche Teile völlig rausgestrichen. Matthäus-Evangelium weggetan, gilt nicht für uns. Ja. Nur Lukas und die Apostel, Paulus-Schriften haben sie akzeptiert und nichts weiter. Also das war ein ganz wichtiger Prozess, der lange gedauert hat. 300 Jahre ungefähr, bis es wirklich klar war. Das ist auch eine Führung von Gottes Geist. Und schließlich siebtens, das ist der Schluss. Sowohl Christus als auch die Apostel bezeugen die Inspiration und Autorität der gesamten Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testamentes. Und damit setzen sie Wort Gottes der Bibel gleich. Das bedeutet, dass die Heilige Schrift wirklich Gottes Offenbarung ist. Also die Offenbarung selbst bezeugt es von sich oder von anderen Schriften. Also die Neutestamentlichen bezeugen das vom Alten Testament, dass es wirklich von Gott eingegeben ist. Oder zum Beispiel Petrus bezeugt es von den Paulus-Schriften in Parallele zum Alten Testament. In den Evangelien finden wir manchmal so erstaunliche Parallelen. Aber liebe Geschwister, das ist ein Thema, da müssten wir etliche Stunden drüber reden. Kanongeschichte gehört zu den schwierigsten theologischen Dingen, die man also erforschen kann. Für uns wichtig ist Folgendes. Die Schrift selbst bezeugt das so. Und diese Heilige Schrift ist wirklich unsere Grundlage. Wir haben keine andere. Wir haben keine Gefühle, also wir haben welche hoffentlich, ja, aber nicht als Grundlage unseres Glaubenslebens, oder? Wir haben keine Apostel, die jetzt unsere Führer wären, wie die Neuapostolische Kirche, die in Wirklichkeit gar keine Kirche ist, sondern eine Sekte. Wir haben keinen Papst, wie es vielleicht die größte Sekte der Welt ist. Ja, die Leute, die sagen könnten, so geht's lang. Wir haben einen einzigen Maßstab. Und das ist die Bibel. Alten und Neuen Testament. Weißt du, und wenn jemand mir jetzt einfach so behauptet, das hat Jesus mir gesagt, dann muss ich schon mal fragen, welcher Jesus? Was hast du denn da geträumt? Bist du sicher? Ich muss euch mal ein bisschen schocken zwischendurch. Wisst ihr, was da so im christlichen Volk, jedenfalls in Deutschland, da weiß ich das, was da so im Usus ist, also was üblich ist, was man glaubt und sagt, also zum Beispiel beten, das sei also reden mit Gott und hören. Also Gott redet da zu mir. Kannst du mir mal verraten, was er dir da sagt? Was hörst du da eigentlich, wenn du betest? Und manchmal behaupten beten, das sei wie so ein Telefongespräch. Ich weiß schon, wie ein Telefongespräch ist. Aber mein Beten ist irgendwie anders, habe ich den Eindruck. Oder was hörst du, wenn du hörst? Also, wisst ihr, ja, sind das vielleicht die Gedanken, die dir dann einfallen? Glaubst du, das ist das Reden Gottes? Überleg mal, was du für einen Schwachsinn schon gedacht hast beim Beten, oder? Soll das das Reden Gottes sein? Seid vorsichtig. Jemand hat mal gesagt, alle Schwärmerei kommt von daher, dass wir unsere eigenen Gedanken mit den Gedanken Gottes verwechseln. Und das ist unser Problem. Eine wirklich sichere Grundlage haben wir hier, im Wort Gottes. Und natürlich will Gott uns ansprechen. Natürlich soll das persönlich werden. Ich hoffe, es wird auch noch deutlich genug in diesen Tagen. Aber es muss geschehen auf dieser Grundlage. Sonst haben wir nämlich keine mehr, an denen wir irgendwas prüfen können. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, Offenbarung, die Offenbarung des Göttlichen in der Heiligen Schrift. Und ich möchte euch wirklich einfach mal das nur vorstellen und den größten Teil davon werde ich vorlesen. Ich möchte euch empfehlen, lest am besten gar nicht jetzt mit die Bibelstellen, sondern wer will, kann sie sich aufschreiben, weil ich nach unterschiedlichen Übersetzungen lese und das Blättern nimmt vielleicht dann zu viel Zeit weg. Ich möchte es einfach mal versuchen, uns vorzustellen. Was sagt die Schrift über diesen Gott? Wisst ihr, es wäre kaum auszudenken, was passieren würde, wenn Gott uns jetzt im Augenblick begegnen würde. Natürlich könnte er sich nicht in seiner ganzen Herrlichkeit zeigen. Dann wären wir tot. Er müsste seine Majestät so weit zurücknehmen, dass wir das überleben könnten. Weißt du, wenn er das sichtbar machen würde, dann würdest du vielleicht sehen, wie dem Bruder neben dir auf einmal der Schweiß ausbricht. Um dich herum würdest du entsetzt aufgerissene Augen wahrnehmen und selbst vor Angst zittern. Du würdest dich auf einmal fühlen, als wärst du splitternackt. Noch viel schlimmer, als wäre jeder Gedanke völlig bloß vor diesem Gott. Im selben Augenblick wüsstest du, dass deine eigenen Sünden wirklich ein so abscheuliches und erschreckendes Ausmaß haben, dass du am liebsten in den Boden versinken würdest vor diesem Gott. Du würdest denken, es sei etwas Furchtbares vor dir passiert, als ob vielleicht ein Atomschlag niedergegangen wäre und müsste dich im nächsten Augenblick mit seiner furchtbaren Glut verschlingen. Eine tiefe, kreatürliche Angst hätte uns alle erfasst. Ich lese euch jetzt einmal vor, wie ein Mann im Alten Testament die Begegnung mit dem Göttlichen beschreibt. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des Tigris, und als ich aufblickte, sah ich einen Mann in einem leinernen Gewand mit einem goldenen Gürtel. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie der Blitz, und seine Augen brannten wie Flammen. Seine Arme und Beine glänzten wie polierte Bronze. Seine Stimme klang wie das Rufen einer vielstimmigen Menschenmenge. Nur ich allein sah die Erscheinung. Meine Begleiter sahen nichts. Doch packte sie großer Schrecken. Sie liefen davon und versteckten sich. Ich blieb allein zurück. Beim Anblick der gewaltigen Erscheinung verließ mich alle Kraft und das Blut wich aus meinem Gesicht. Der Mann begann zu sprechen. Und kaum waren die ersten Worte an mein Ohr gedrungen, da stürzte ich ohnmächtig zu Boden und blieb mit dem Gesicht zur Erde liegen. Sogleich ergriff eine Hand nach mir und zog mich hoch, sodass ich mich auf die Knie aufrichten und mit den Händen aufstützen konnte. So berichtet es der 85-jährige Daniel, Daniel Kapitel 10, Vers 4 bis 11. Und dabei, entschuldigt bitte, hatte er noch nicht einmal Gott gesehen. Es war nur ein Engel. Freilich kein ganz gewöhnlicher, sondern einer der Engelsfürsten, vermutlich Gabriel. Und dieser Eindruck wird uns in der ganzen Bibel vermittelt. Immer dort, wo das Göttliche in das Leben eines Menschen einbricht, da werden diese Menschen von einem furchtbaren Schrecken überfallen. Denn sie spüren etwas von der grenzenlosen Übermacht des Göttlichen. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Lukas 2, Vers 8 und 9. Ich denke, es ist euch gut bekannt. Da steht, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf dem freien Feld blieben und es nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie sprangen hoch und schrien Halleluja. Oder? Was steht hier? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Selbst die Engel vermitteln den Menschen etwas von der Majestät des Herrn. Die Engel sind keinesfalls irgendwelche niedlichen Figuren, die man auf die Weihnachtskrippe stellt. So wie im Vogtland zum Beispiel, wo ich herkomme. Es sind schreckenerregende, herrliche Gestalten. Ganz früh am Ostermorgen, als es noch finster war, machten sich einige Frauen zum Grab Jesu auf. Matthäus berichtet, da bebte plötzlich die Erde. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. Und als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Liebe Geschwister, nicht nur die Feinde des Herrn bekommen es mit der Angst zu tun, wenn sie dem Göttlichen begegnen, auch denen, die Gott lieben, geht es so. Von dem Jünger, den Jesus liebte, also dem Johannes, wird berichtet, dass er angesichts der überwältigenden Herrlichkeiten, die ihm geoffenbart wurden, zweimal eine große Dummheit beging. Ich zitiere eine davon, steht Offenbarung 22, Vers 8. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Also schon die Herrlichkeit eines Engels ist so gewaltig, dass selbst ein solcher Mann wie Johannes, der den Herrn kannte, der ihm näher stand, wie jeder andere, dass der eine solche Dummheit macht und einen Engel anbetet. Engel Gottes werden Anbetung strikt verweigern, in jedem Fall. Nur nebenbei. Also merkt ihr, bisher haben wir noch gar nicht von Gott geredet, sondern nur, in Anführungsstrichen, von Engeln. Sozusagen vom Umfeld Gottes. Doch es ist mir ein Anliegen, dass uns stärker bewusst wird, mit wem wir es tatsächlich zu tun haben. Wenn schon die Engel Mächte sind, mit denen man nicht spaßen kann. Als Gideon zum Kampf gegen die Midianiter berufen wurde, da begegnete ihm der Engel des Herrn. Der ist nun freilich der Engel des Herrn, im Unterschied zu einem Engel des Herrn. Der Engel, das ist immer eine ganz besondere Persönlichkeit im Alten Testament. Viele Ausleger sind überzeugt davon, dass es sich dabei um eine Offenbarung unseres Herrn schon handelt im Alten Testament. Ich lese mal Richter 6, Vers 21. Da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war, und Gideon sagte, wehe, Herr Jahwe, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Die beeindruckendste Begegnung mit Gott hatte das Volk Israel am Sinai. Ich lese 2. Mose 19, ab Vers 16. Am Morgen des dritten Tages, als es gerade hell wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke bedeckte den Berg und mächtiger Posaunenschall war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose rief und Gott antwortete ihm mit einer Stimme, die wie Donner klang. Nachdem der Herr auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose zu sich und stieg hinauf. Und der stieg hinauf. Und der Herr sagte zu ihm, geh noch einmal zurück und warne das Volk. Schärfe ihnen ein, dass sie auf keinen Fall die Grenze überschreiten, um mich zu sehen, sonst werden viele von ihnen den Tod finden. Ja, auch die Priester, die zum Opferdienst in meine Nähe kommen, sollen sich heiligen, sonst ist es um ihr Leben geschehen. Mose erwiderte, das Volk kann gar nicht heraufkommen. Du selbst hast befohlen, eine Grenze um den Berg zu ziehen und ihn damit für heilig und unbetretbar zu erklären. Doch der Herr sagte zu ihm, geh hinunter und dann komm mit Aaron wieder herauf. Die Priester aber und das Volk dürfen die Grenze nicht überschreiten, um zu mir heraufzusteigen, sonst richte ich ein Blutbad unter ihnen an. Also, obwohl Mose nach dem Befehl Gottes schon alle Vorkehrungen getroffen hatte, wollte Gott, dass Mose nochmal runterging und sie nochmal ermahnte und erinnerte. Es ist für lebendige Menschen, für gewöhnliche Menschen, lebensgefährlich, in die Nähe Gottes zu kommen. Allerdings, einige Zeit später, lud Gott auch die 70 Ältesten zum Bundesmahl ein. 2. Mose 24, Vers 9. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Hier sehen wir also wieder, Gott hat seine Herrlichkeit doch so weit zurückgenommen, dass die Ältesten nicht sterben mussten. Ja, sie durften Gott schauen und das Bundesmahl genießen, da wurde also ein Tier geschlachtet, und sie haben gegessen. Ja, aber was sie dann von Gott sahen, ja, was sahen die denn eigentlich? Wenn wir erst das mal genauer hingucken in den Text, die Beschreibung, die wir hier von Gott haben, ist höchst bemerkenswert und interessant. Es steht zwar da, sie sahen Gott, aber dann steht, und unter seinen Füßen war es also wie der Himmel selbst an Klarheit. Das heißt, gesehen, von Gott wirklich gesehen, haben sie den Fußboden, auf dem sein Thron stand, das war alles. Man kann Gott nicht sehen und das überleben. Sie wussten zwar ganz genau, das ist Gott. Das ist die Offenbarung Gottes. Auch Mose selbst hatte den Herrn noch nicht gesehen. Noch nicht wirklich gesehen. Und deshalb bat er ihn dann später, 2. Mose 33 wird uns das berichtet, Vers 18. Lass mich doch, sagt Mose, lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte, ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen und meinen Namen Jahwe vor dir ausrufen. Es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Trotzdem darfst du mein Gesicht nicht sehen. Denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Weiter sagte der Herr, hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorüber bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mir nachschauen. Aber von vorn darf mich niemand sehen. Wie das geschah, wird dann berichtet im nächsten Kapitel, 2. Mose 34, Vers 5. In einer Wolke kam der Herr auf den Berg herab, stellte sich neben Mose und rief seinen Namen aus. Er ging an Mose vorüber und rief, Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Ich erweise Güte über 1000 Generationen hin, ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung, aber ich lasse nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür auch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Da warf sich Mose anbetend vor dem Herrn nieder. Diese Offenbarung Gottes hatte selbst auf Mose Auswirkungen. 2. Mose 34, Vers 29. Als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai hinabstieg, wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der Herr mit ihm sprach. Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm zu nahe zu kommen. Knapp 40 Jahre später sagte Mose zu der nächsten Generation, die das Geschehen am Sinai sozusagen als Jugendliche erlebt hat und Kinder. 5. Mose 4, Vers 9 steht: Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst es deinen Kindern und Kindeskindern einschärfen, den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berg Horeb, als der Herr zu mir sagte: Versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören und so mich fürchten lernen, alle Tage ihres Lebens auf der Erde, und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berg. Der Berg aber stand in Flammen bis an den Himmel hinan. Und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt. Nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Recht zu lehren, dass ihr danach tun sollt, in dem Land, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch nun wohl, denn ihr habt keine Gestalt gesehen. An dem Tag, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berg Horeb, hütet euch wohl, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht. Auch der Prophet Elia durfte knapp 500 Jahre später eine himmlische Gottesoffenbarung erleben. Ich lese 1. Könige 19 von Vers 11 an. Der Herr sagte: Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und dort sprach Gott mit ihm. 130 Jahre später erlebte der Prophet Jesaja ein Stück von der Herrlichkeit Gottes. Jesaja 6. Es war in dem Jahr, als der König Usia starb. Da sah ich den Herrn, er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln, Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 den Leib, 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf, berichtet Jesaja. Ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen, und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete: Ich bin bereit. Und auch schließlich im letzten Buch der Bibel war es nicht anders. Selbst der Jünger, der den Herrn besonders nahe stand, konnte den Anblick des verherrlichten Christus nicht ertragen. Sein Kopf und sein Haar strahlte wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen brannten wie Flammen. Seine Füße glänzten wie gleißendes Gold, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie die Brandung des Meeres. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die strahlend aufgehende Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen zu Boden. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Liebe Geschwister, ich habe euch so eine ganze Palette einfach mal vorgeführt. Was soll man dazu noch mehr selbst mit eigenen Worten sagen? Aber auch für wiedergeborene Gläubige ist die Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn schreckenerregend. Es ist immer so, dass der natürliche Mensch von Schrecken erfasst wird, wenn er dem übernatürlichen Gott begegnet. Und wisst ihr, das ist eine ganz praktische Konsequenz. Wir sollten ein gesundes Misstrauen gegenüber den angeblich so wunderbaren Erfahrungen der Nähe des Herrn an den Tag legen, von denen manche Leute so sehr schwärmen. Vorsicht, war das wirklich der Herr? Manche verwechseln nämlich wirklich ihre Gefühle mit dem, was die Nähe Gottes meinen. Wären sie wirklich in der Nähe Gottes gewesen, hätten sie ganz anders davon gesprochen. Ihr merkt es schon, ich rede ganz bewusst und auch mit Absicht einseitig. Natürlich gibt es auch die Nähe Gottes, die andere Wirklichkeit. Gott kann sich wirklich auch von der tröstlichen Seite zeigen, aber nicht, wenn er seine Herrlichkeit offenbart. Das geht nicht. Aber er ist uns schon nah durch seinen Geist. Oder wie es im Psalm 34 schon steht, nah ist der Herr denen, ja wem denn? Die ein Heilgefühl haben etwa? Die irgendwo auf so einer Stimmungswelle mitschwimmen? Nah ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Und wenn ihr euch manchmal so fühlt, braucht ihr euch nicht zu fürchten. Dann ist der Herr besonders nah. Ich fürchte nur, wir haben diese liebevolle und tröstende Seite des Herrn auf alles ausgedehnt, auf unser ganzes Reden von Gott. Und wir haben vergessen, wie er wirklich ist. Wir machen uns ein Bild von Gott und das Bild ist falsch. Es ist total einseitig überzeichnet. Und deswegen jetzt zum Schluss noch kurz Gottes Furcht, die Konsequenz der Offenbarung Gottes. Das ist mein dritter Punkt. Gottes Furcht, die Konsequenz der Offenbarung Gottes. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief einen sehr interessanten Satz. Kapitel 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Einerseits ist es völlig richtig, dass der Geist, den Gott uns gegeben hat, kein Sklavengeist ist, sodass wir wie früher in Angst und Schrecken vor Gott leben müssen, unser ganzes Leben. Das ist nicht so. Sein Geist macht uns im Innersten. Gott möchte seine herrlichen Gaben nicht wie Perlen vor die Säue werfen, sondern er möchte, dass seine Kinder seine Gaben auch schätzen. Deshalb schreibt Petrus, und wenn ihr den, er meint ja Gläubige, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Jemand hat das mal so gesagt, Gott hat zwar Kinder, aber keine Günstlinge. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Gott hat zwar Kinder, aber keine Günstlinge. Er hat zwar seine Kinder lieb, aber er vertuscht keine Sünde bei ihnen. Ihr ruft Gott als Vater an, schreibt Petrus hier. Ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Führt darum, solange ihr hier noch in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt. Zwar leben wir nicht mehr in der Zeit des Alten Testamentes, wie der Hebräerbrief sagt, aber wir müssen das Reden Gottes genauso ernst nehmen. Und ich will euch noch einmal einen Text lesen, Hebräer 12, Vers 18. Ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, den man berühren konnte. Ihr seid nicht zu dem lodernden Feuer gekommen, zur Dunkelheit und schwarzen Nacht, zum Sturm und Schall der Posaune und zu der donnernden Stimme. Als das Volk Israel diese Stimme hörte, bat es darum, kein weiteres Wort hören zu müssen, denn sie konnten den Befehl nicht ertragen, der lautete: Auch kein Tier darf den Berg berühren, sonst muss es gesteinigt werden. Ja, so furchtbar war der Anblick, dass selbst Mose sagte: Ich zittere vor Angst. Ihr, also neutestamentlich Gläubige, seid vielmehr zu dem Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde von Gottes erstgeborenen Söhnen und Töchtern, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der alle Menschen richtet, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, also den Menschen, die den Willen Gottes getan haben und schon vollendet sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, der als Mittler den neuen Bund in Kraft gesetzt hat und zu dem reinigenden Blut, das anders als Abels Blut Vergebung zuspricht und nicht nach Vergeltung ruft. Gebt also Acht und verweigert euch dem nicht, der jetzt spricht. Das Volk, das am Berg Sinai den nicht hören konnte, der auf der Erde sprach, ist der Strafe nicht entgangen. Wie viel weniger werden wir ungestraft davonkommen, wenn wir den zurückweisen, der vom Himmel her spricht. Damals erschütterte seine Stimme die Erde. Jetzt hat er angekündigt: Noch einmal werde ich die Erde zum Beben bringen und den Himmel dazu. Die Worte "noch einmal" weisen darauf hin, dass bei dieser Erschütterung die ganze Welt, die Gott geschaffen hat, umgewandelt werden soll. Nur das bleibt unverändert, was nicht erschüttert werden kann. Wir wollen dankbar sein, weil wir schon jetzt Anteil an jener neuen Welt bekommen, die durch nichts erschüttert werden kann. Lasst uns Gott, so endet der Hebräerbrief diesen Abschnitt, lasst uns Gott in heiliger Scheu und Ehrfurcht dienen, danken und ihm dienen, wie es ihm gefällt. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch der Apostel Paulus schreibt ernst und klar, 2. Korinther 7, Vers 1, da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Die erwähnten Verheißungen beziehen sich auf die Zusicherung Gottes, mit denen, die ihm gehorchen, Gemeinschaft zu haben. Ja? Wer wirklich die Nähe Gottes sucht, wer Gemeinschaft mit Gott haben will, der soll sich reinigen, der soll heilig leben. Anders geht das nämlich nicht. Und wenn du in die Nähe Gottes kommst, dann wirst du was merken von deiner Sünde. Gehorsam erfordert Reinigung. Das meint hier auch Absonderung von all dem, was die Wahrheit entstellt. Und nur in der Furcht Gottes kann die Heiligung vollendet werden. Versteht ihr? Ja, wer mit Händen in den Hosentaschen und völlig gleichgültig zu Gott kommt und sagt: Gott, der ist mein Diener, der ist mein Erfüllungsgehilfe, ich muss bloß das richtige Gebet wissen, dann macht er schon alles, was ich denke. Der täuscht sich gewaltig. Der hat noch nicht mal die geringste Ahnung von diesem Gott, wie er wirklich ist. Diese Heiligkeit, um die es hier geht, das ist keine konstante Größe, sondern das ist eine fortschreitende Heiligung. Eine zunehmende Gleichförmigkeit mit Christus. Wir sollen Gott fürchten, lieben und ihm vertrauen. So wie es der Engel in Offenbarung 14, Vers 7 ausrief: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Oder so, wie es die Überwinder singen in Offenbarung 15, Vers 4, Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig, und alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Ich schließe mit der Ermahnung des Herrn aus dem Propheten Jeremia: Erkenne doch und sieh, dass es schlimm und bitter ist, wenn bei dir keine Furcht vor mir ist, spricht der Herr vorhersagen.